chỉ có à phụ ở nơi ai.
Xa ly đu mai đông đông ai, xa ly đu mai in xin à ly đu mai.
Y ly mi ai có pháp năng an, bác bác gia bác
Du hast vorher erwähnt, dass du auch bei der NPA, der Neuen Volksarmee, warst. Welches waren deine Erfahrungen als Frau? Welche Probleme hast du angetroffen und wie bist du damit umgegangen?
In meinem Fall war es eine doppelte Belastung. Denn neben dem, dass ich eine Frau bin, was sehr ungewohnt war für die Armee, war ich auch noch aus der Stadt. Was auch ein Problem ist, denn wenn du in die Berge gehst, fühlst du den Unterschied sofort. Zum Beispiel beobachten alle, wie du die Strapazen bewältigst. Daher musste ich mich doppelt bewähren. In der Stadt war ich sportlich sehr aktiv, ich war früher Athletin. Aber es ist eine ganz andere physische Belastung, jeden Tag unterwegs zu sein, Berge zu besteigen, Felswände und steile Abhänge hinauf und hinunter zu klettern. Ich war auch erst 18 Jahre alt, als ich mich der Volksarmee anschloss. Ich war die einzige Frau in unserem Zug. Das heißt, alle Augen waren auf mich gerichtet, um zu sehen, wie ich mich durchschlage.
Was war der ausschlaggebende Grund für dich, der NPA beizutreten?
Yeah, at the time that was martial law, and the plan was really to go to the countryside. So it didn't enter my mind that it would be very unusual for a woman to go there. Because I was already organizing urban poor women here in the cities, and we were also running on the land at that time because we were underground, and I was already arrested once, and I managed to escape. So it didn't enter my mind that it would be something very difficult. So when I went there, I was surprised at the reaction of the peasants, and it was such a feudal setup. At least in the city, it's not so pronounced when you're in the underground.
Es war das Kriegsrecht und der Trend war, auf das Land zu gehen. Daher kam es mir gar nicht erst in den Sinn, dass es ungewöhnlich für eine Frau sein könnte, dorthin zu gehen. Denn ich war vorher schon sehr aktiv. In der Stadt organisierte ich Slumbewohnerinnen. Wir arbeiteten im Untergrund, daher waren wir immer wieder auf der Flucht. Ich wurde auch einmal verhaftet, aber es gelang mir zu fliehen. Daher kam es mir gar nicht in den Sinn, dass es etwas sehr Schwieriges sein könnte. Als ich dort ankam, war ich überrascht über die Reaktionen der Bauern. In den Städten ist es zumindest nicht so stark spürbar. Alle leben zusammen in einem geheimen Haus. Männer und Frauen erledigen die Hausarbeit. Es ist etwas mehr gleichberechtigt. Alle schlafen auf dem Boden. Die Frauen werden ermutigt, den ersten Schritt zu machen, wenn sie in einen Mann verliebt sind. Aber in der Guerillazone auf dem Land ist die Situation sehr feudal, was mir nicht sofort aufgefallen ist. Wenn wir zum Beispiel in ein Dorf kamen und ein Treffen mit den Bauern und Bäuerinnen hatten und ich die einzige Frau war, die ihnen etwas erklärte, starrten mich alle an. Ich wurde mir dessen erst einige Monate später bewusst, als ich anfing, die Kultur der Leute zu verstehen. Ich realisierte, dass sie mir vielleicht gar nicht zuhörten. Vielleicht schauten sie mich auch nur an, weil ich anders war. Oder wenn wir einen schwierigen Weg gehen mussten, sagte der Führer, es gibt einen kürzeren Weg, aber ich glaube nicht, dass du es schaffst. Daher müssen wir den längeren Weg gehen, der nicht so schwierig ist. Ich musste ihm wirklich erklären, dass ich bereit war, den schwierigeren Weg zu gehen. Aber es war schwierig, dies zu erklären, denn einige Male konnte ich den Weg wirklich nicht gehen, weil ich aus der Stadt kam und es nicht gewohnt war, nicht wegen meinem Geschlecht. Aber sie führten es immer auf meine Frausein zurück. Manchmal, wenn ich versuchte zu erklären, fingen einige Genossen an zu lächeln, weil sie glaubten, ich wollte mich herausschwatzen und sage bedeutungsloses Zeug. Aber im ersten Trupp, in dem ich war, waren die männlichen Genossen alle sehr rücksichtsvoll und unterstützten mich. Sie kamen alle auch aus der Stadt. Daher waren sie sich auch gewohnt, mit Frauen zusammen zu sein. Aber als ich einem anderen Trupp zugewiesen wurde, in dem die meisten Bauern waren, war es wirklich eine sehr schwierige Zeit, weil ich immer sehr darauf achten musste, was ich tat. Zum Beispiel, wenn wir ein Haus betraten. Unsere Regel ist, dass diejenigen, die Schnellfeuerwaffen haben, auf dem Boden in der Nähe der Türe schlafen. Im Falle, dass der Feind kommt, werden sie diejenigen sein, die die anderen verteidigen, damit sie das Haus verlassen können. Aber wenn ich in ein Haus kam, sagt die Bauernfamilie oft, ich soll im Schlafzimmer im Bett schlafen, da ich eine Frau bin und sie wollten nicht, dass ich mit den Männern am Boden oder in der Nähe der Türe schlafe. Denn für Frauen gehört es sich, im Zimmer zu sein. Dies ist eine sehr schwierige Situation, denn die Person, die im Zimmer ist, wird die Letzte sein, die im Falle eines Angriffs das Haus verlassen kann. Daher ist es alles andere als sicher, im Zimmer zu schlafen. Und ich musste immer wieder von Neuem erklären, dass es kein Problem sei für mich, bei den Genossen auf dem Boden zu schlafen.
Haben die männlichen Genossen, die ich dabei unterstützt, in diesen Situationen?
Manchmal. Aber manchmal musste ich sogar gegen sie ankämpfen. Ich musste sogar mit ihnen darüber diskutieren und sie kritisierten mich, sagten, dass ich starkköpfig und unnachgiebig sei. Auch wenn das Problem schon längst diskutiert und abgeschlossen sei, gebe ich nicht auf, sondern komme immer wieder mit denselben Argumenten. Sie fragten mich, warum ich denn so tue, als ob dies wichtig sei, und ich sagte ihnen, es ist sehr wichtig, weil ich die Letzte sein werde, die flüchten kann. Speziell bei etwas reicheren Bauern würden sie sogar noch ein Moskitonetz über das Bett hängen und es ist unmöglich, schnell aus dem Moskitonetz herauszukommen. Ich hätte nie erwartet, solche Probleme anzutreffen, bevor ich in die Berge ging. Es gibt viele Sachen, die auf den ersten Blick ganz normal erscheinen. Aber bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass es ungleiche Behandlung der Geschlechter ist. Einmal fragte ich eine Bauerngruppe, wen sie als ihre politische Führerin wollten. Wir waren gerade daran, ihre Organisation aufzubauen und daher brauchten sie die Unterstützung von einer Person aus der MPA, der Neuen Volksarmee. Ich war diejenige, die diese Bauern organisierte. Daher fragte ich sie, wen wollt ihr, dass die Arbeit mit euch fortsetzt? Und sie sagten, irgendjemand, nur keine Frau. Es spielt also keine Rolle, ob ich die Fähigkeiten hatte oder nicht, ob ich seriös war in meiner Aufbauarbeit. Sie wollten einfach keine Frau. Ich war wirklich schockiert, weil sie es so offen und direkt sagten. Ich fragte sie, warum, und sie sagten, weil wir uns manchmal in Höhlen und in den Felsen treffen müssen. Und Frauen können nicht dorthin gehen, weil es zu schwierig für sie ist. Ich musste ihnen zuerst beweisen, dass ich genauso gut wie sie die Felswände hinunterklettern kann. Es gäbe noch viele solche Schwierigkeiten aufzuzählen.
Nach einem Stück Musik von Patatak erzählt Anna weiter von ihren Erfahrungen bei der neuen Volksarmee der MPA.
Sumusum
Was die Regeln und Bestimmungen in der Armee betrifft, so sind diese gleichberechtigt. Unsere Rechte sind gut geschützt. Aber in den tagtäglichen Beziehungen kommen die Ungleichheiten zum Vorschein. Ich habe zum Beispiel für längere Zeit darauf beharrt, dass ich bei einer Militäroperation mitmachen wolle, um zu sehen, wie das läuft. Aber es verging eine sehr lange Zeit, bis ich die Erlaubnis erhielt, mitzugehen. Für die männlichen Genossen war es viel einfacher. Auch wenn sie erst neu dabei waren, konnten sie gleich mitmachen. Das erste Gefecht, bei dem ich mitmachte, war ein Verteidigungsgefecht. Wir wurden in einem Haus überrascht. Zwei Männer und ich kamen, um eine reguläre Kampfeinheit abzuholen, weil wir den Weg kannten. In dem Moment, als wir ankamen, tauchte das Militär auf und es gab eine Schießerei. Wir konnten die Einheit nicht mehr verlassen. Wir mussten mitmachen. Da hörte ich, wie der kommandierende Offizier sagte, «Pass auf die Frau auf, damit sie sich zurückziehen kann.» Und einer der Kämpfer kam und brachte mich zu einem anderen Dorf. Ich wollte nicht gehen, aber während einem Gefecht ist keine Zeit zum Diskutieren oder Protestieren. Daher hatte ich keine andere Wahl, als zu gehorchen. Aber ich war wirklich wütend damals. Im Nachhinein fragte ich sie, warum ich die Einheit verlassen musste. Sie sagten, weil ich nicht dasselbe Training hätte wie die reguläre Kampfeinheit. Aber die anderen beiden Männer hatten dieses Training auch nicht. Warum mussten sie die Einheit nicht verlassen? Als der kommandierende Offizier den Befehl gab, sagte er klar, nehmt die Frau raus. Er sagte nicht einmal meinen Namen oder die Neulinge oder Kundschafter. Nein, die Frau. Darüber war ich wirklich sehr empört.
Aber du hast immer weitergemacht, du hast nicht aufgegeben.
Ja, ich habe nie aufgegeben. Etwas Gutes in unserer Region war, dass es wirklich viele Frauen in der Armee gab und in den bewaffneten Propaganda- und Organisierungsteams der NPA. Es gibt auch mehrere Teams, die nur aus Frauen bestehen. Weil wir viele Frauen sind, können sie uns nicht mehr einfach übersehen.
Aber es war sicher ein langer Kampf, um an diesen Punkt zu gelangen.
Ja. In unserer Auswertung stellten wir fest, dass es ein Jahr gab, während dem sie keine Frauen in die NPA aufnahmen, weil sie glaubten, es sei zu schwierig. Denn dieses Jahr war das Schwierigste in der Revolution. Es war 1975-76. Alle unsere Basen brachen zusammen damals. Wir verloren an Stärke und das Kriegsrecht ging weiter. Daher versuchten wir vor allem, die Organisationen aufrechtzuerhalten. Es war wirklich eine sehr schwierige Zeit. Wir mussten mehrere Tage ohne Essen ausharren. Nie wussten wir, wie lange es dauern werde. Wir mussten mit einer Banane pro Tag überleben und es gab dauernd Gefechte. Manchmal, wenn das Militär unsere Rastplätze erreichte, war die Asche noch warm. Wir hatten sie soeben verlassen. Einige Mal schliefen wir im Gras, als wir ein Rascheln hörten und wegkriechen mussten, weil sie kamen. Unsere Massenbasis war sehr klein. Viele der Gebiete, in denen wir stark waren, waren militarisiert. Wir waren nur sehr wenige damals. Daher brauchten wir wirklich gute Leute. Es war keine festgelegte Regel, aber die Tendenz war, keine Frauen aufzunehmen. Weil wir wenige waren, konnten die Führer etwas sagen und die Leute stimmten zu, nur weil sie Führer waren. Einer der Führer war sehr misstrauisch gegenüber Frauen. Er sagte, es sei schwierig, Frauen um sich zu haben. Daher wollte er während einem ganzen Jahr keine Frauen aufnehmen. Aber in den kommenden Jahren konnten sie die Frauen nicht mehr ablehnen, weil so viele Frauen mitmachen wollten. Es gab sogar ein Jahr, während dem es schwieriger war, Mitglieder anzuwerben. Und diejenigen, die beitreten wollten, waren alles Frauen. Daher hatten sie keine andere Wahl.
Glaubst du, dass die Teilnahme von Frauen und die Akzeptanz von Frauen wächst?
In der Antwort hören wir jetzt zuerst einen Teil des Gesprächs mit Anna, das wir aufnahmen, als wir mit ihr redeten.
Ja, of course. Like in my case, when I first joined the army, there was every time they saw me, because I was the only woman there. really something unimaginable. But later this year, it's almost natural to see women organizing, women in the army. In my time, they would ask, "Are you married? What do your parents think of what you're doing? And if they know that you're married, where are your children? What do you do with them?" So,
what does your husband think?
And then I was also the one who kept insisting that I didn't want to be in a unit together with my husband. We
Ja, natürlich, wie in meinem Fall. Als ich der Armee beitrat, war ich die einzige Frau dort. Jedes Mal, wenn mich die Bevölkerung sah, war es für sie wirklich etwas fast Unvorstellbares. Aber in den letzten Jahren ist es fast schon selbstverständlich geworden, Frauen zu sehen, die organisieren, oder Frauen, die in der Armee sind. Zu meiner Zeit hätten sie gefragt: "Bist du verheiratet? Was denken deine Eltern darüber, was du tust?" Oder wenn sie wissen, dass du verheiratet bist, fragen sie: "Wo sind deine Kinder? Was machst du mit ihnen? Was denkt dein Mann darüber?" Ja, und zu alledem bestand ich noch darauf, nicht mit meinem Mann zusammen in der gleichen Einheit zu sein. Mein Mann und ich vereinbarten, dass wir nicht in der gleichen Einheit zusammen sein wollten. Und wir baten darum, verschiedenen Einheiten zugeteilt zu werden.
Welches waren denn die Gründe dafür?
Ja, ein Grund war natürlich, dass ich durch ihn überschattet wurde. Er ist so beschützend. Ich erlebte für eine kurze Zeit, was das für mich bedeutet. Als es darum ging, die Aufgaben auszusuchen und zu verteilen, wollte er nicht, dass ich Aufgaben übernehme, die gefährlich sind. Aber mir gefallen diese Aufgaben. Zum Beispiel, dass ich in ein Expansionsgebiet gesandt wurde, wo es darum geht, mit der Organisierung der Bevölkerung anzufangen. Das ist eine gefährliche Arbeit. Er setzte mich unter Druck, dass ich diese Aufgabe ablehne und lieber im sicheren Hinterland bleibe. Das wollte ich natürlich nicht. Ich glaube, ich hätte mich nicht voll entwickelt, wenn wir immer zusammen gewesen wären.
Und war er mit dieser Abmachung einverstanden?
Ja, er war schon einverstanden, aber es war wirklich ein neues Phänomen für die Bauernfamilien, wenn eine Frau verlangt, nicht mit ihrem eigenen Mann zusammen zu sein.
Ich denke, sie würden schon Verdacht schöpfen, was sie wohl will.
Ja, nur schon in einem Zimmer alleine mit einem Mann sprechen, zum Beispiel auch wenn die Tür offen ist und du nur diskutierst, was ich sehr gerne tue. Aber plötzlich realisierst du, dass alle den Raum verlassen haben und schon schöpfen die anderen Verdacht und fangen an zu fragen, wo dein Mann sei. Das macht es so schwierig, über Themen wie Gleichberechtigung oder das Recht über seinen eigenen Körper zu bestimmen, zu diskutieren. Denn die Situation, wie sie ist, wird immer noch als normal und natürlich betrachtet. Das müssen wir zuerst durchbrechen. Hinterfragen und aufzeigen, dass die Situation nicht so ist, wie sie sein sollte. Das Land gehört nicht wirklich den Großgrundbesitzern. Er behauptet nur, dass es ihm gehört mit einem Stück Papier. Aber in Wirklichkeit sollten die Bauern vom Land, das sie bearbeiten, profitieren. Sie fangen an, die Beziehungen zwischen Pächter und Großgrundbesitz zu hinterfragen. Und wir fragen dann, warum nur diese ungerechte Beziehung hinterfragen. Wir fangen an, alle anderen Beziehungen auch zu hinterfragen. Wenn wir uns dann mit den Bäuerinnen treffen, laufen die Männer immer am Fenster vorbei und versuchen zuzuhören, worüber wir sprechen.
Vielleicht denken Sie, dass ihr einen schlechten Einfluss auf die Frauen habt.
Ja, einmal als wir einen gegenseitigen Austausch mit den Bäuerinnen hatten und sie ihre Lebensgeschichten erzählten, wie sie als Frauen unterdrückt werden, weinten sogar einige. Die Männer draußen, die zuhörten, wurden sehr verlegen, weil sie glaubten, darüber sollte nicht mit anderen Leuten gesprochen werden.
Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Sachen öffentlich zu machen und dass die Frauen darüber sprechen.
Ja. So, that's our first association organizing is always like that, the first meeting with women. It's a sharing of our life experiences as women. And of course, because we are organizers, we can request the men to
mind the cooking this time. Can you cook for us this time? Because we're going to have a meeting. But and they want to cook also, so they can listen in.
But after that, after several instances when there was friction between the husband and wife, there were quarrels. And then the other organizers were already approaching us. What are you doing? Why are all these families having quarrels already? They were trying to remind us to tone down. But we said, it's not the problem of the women, it's the problem of the men, because they resist the change.
So they should be educated.
Ja, der erste Schritt beim Organisieren der Frauen ist immer, dass wir uns in der ersten Sitzung gegenseitig unsere Lebensgeschichten und Erfahrungen als Frauen mitteilen. Weil wir Organisiererinnen sind, können wir die Männer bitten, sich um das Kochen zu kümmern. Könnt ihr diesmal für uns kochen, weil wir eine Sitzung haben, was sie sehr gerne tun. Denn so können sie zuhören, worüber wir sprechen. Aber nachdem sie mehrere Male zugehört haben und es bereits Streit gegeben hat zwischen den Ehepaaren, fragten uns die anderen Organisierer: Was macht ihr denn? Warum streiten sich alle diese Ehepaare? Sie versuchten uns zu ermahnen, sachte vorzugehen. Aber wir sagten ihnen: Es ist nicht das Problem der Frauen, es ist das Problem der Männer, weil sie sich den Veränderungen widersetzen.
Wie ist das? Ich habe gehört, dass es eine Regel gibt, die besagt, dass KP-Mitglieder nur Leute heiraten dürfen, die mindestens einer Mitgliederorganisation der NDF, der Nationalen Demokratischen Front, angehören. Gilt das auch für die NPA?
Nein, das ist die Ironie davon. Die NPA-Mitglieder sind am meisten am Kampf beteiligt und ausgerechnet ihre Frauen können sich nicht voll beteiligen. Während andere Frauen, die nicht verheiratet sind oder deren Männer nicht so aktiv sind, sehr aktiv in den politischen Organisationen sein können, weil sie zum Beispiel die Arbeit im Haus und auf dem Feld mit ihren Männern teilen können. Aber die Frauen von Vollzeitaktivisten können sich nicht so stark engagieren, weil sie all die Arbeit verrichten müssen, die ihre Männer ihnen überlassen.
Aber das ist ja wieder ein Beispiel des Patriarchats. Denn es ist wie im kapitalistischen System, wo die Arbeiter nur dermaßen ausgebeutet werden können, weil sie eine Ehefrau, Mutter oder Schwester zu Hause haben, die alles für sie erledigt. Kochen, waschen, Kinder aufziehen und die Männer reproduzieren. Wenn die Arbeiter all dies selbst machen müssten, könnten sie niemals 10 Stunden pro Tag arbeiten. Dasselbe in der Bewegung, in der Volksarmee. Die Vollzeitaktivisten können nur Vollzeitaktivisten sein, weil sie eben eine Frau zu Hause haben, die Kinder aufzieht, das Feld bestellt etc.
Ja genau, das ist eines der Sachen, die noch nicht gelöst sind. Wofür wir wirklich kämpfen. Denn mehr und mehr Leute werden Teil des Kampfes. Mehr und mehr Leute widmen ihre Zeit der Bewegung. Aber die Arbeit, die sie dadurch vernachlässigen, wird von den Frauen getragen. Und wenn eine Frau sich beschwert, wird sie als nicht kooperativ betrachtet. Denn warum beschwert sie sich? Versteht sie denn nicht, dass ihr Mann etwas sehr Wichtiges tut?
Hast du auch positive Erfahrungen gemacht mit den Genossen?
Ja, der letzte kommandierende Offizier, den ich hatte, unterstützte mich. Als er eine andere Aufgabe übernahm, empfahl er mich als seine Nachfolgerin, weil er überzeugt war, dass den Frauen auch die Chance gegeben werden muss, zu führen. Denn zu dieser Zeit waren die Frauen immer in der zweiten Linie. Wenn der Mann der Kommandierende des Trupps ist, dann ist die Frau die Vizeoffizierin. Und wenn der Mann befördert wird zum Zugsoffizier, wird die Frau auch befördert zur Vizezugsoffizierin. Stattdessen sie zur Kommandierende des Trupps würde. Sie bleibt immer Vize. Und es ist sehr selten, dass eine Frau wirklich die oberste Führung einer Einheit innehat. Einige halfen mir, auch anderen Genossen die Frauenproblematik zu erklären. Obwohl sie mir auch immer wieder sagten, ich solle mich etwas zurückhalten, weil ich sonst nur das Gegenteil bewirke und die Leute mir nicht mehr zuhören. Dies ist speziell der Fall, wenn eine Frau vom Militär vergewaltigt wird. Niemand spricht darüber. Alle schweigen oder sie flüstern miteinander, weil sie sich schämen, darüber zu sprechen. Aber wir wissen nicht, worüber sie flüstern. Und wenn es auskommt, ist es oft, dass sie sagen, es sei der Fehler der Frau. Dies geschah in unserer Region. Eine Frau wurde vergewaltigt und sie sprach offen darüber. Aber die Leute wussten nicht, wie sie darauf reagieren sollten. Sogar die anderen Frauen, die nicht sehr politisiert waren, wussten nicht, was sie sagen sollten. Aber überall wurde gemurmelt. Warum spricht sie so offen darüber? Es ist doch ihr Fehler. Doch dann sprachen wir mit den Leuten und versuchten es zu erklären. Mein Mann half auch mit. Wir sagten ihnen, die Frau wurde von einem Militär vergewaltigt und ihr wollt behaupten, eine Frau muss die Militärs zuerst verführen, die würden sogar eine Leiche vergewaltigen. Du musst gar nichts machen, um vergewaltigt zu werden. Schon bevor sie dich verhaftet haben, denken sie nur daran, dich zu vergewaltigen. Wenn ihr so denkt, sagt ihr, dass das Militär besser ist als die revolutionären Frauen, als ob sie zuerst die Militärs verführen müssten. Es ist schon fast automatisch, wie sie vergewaltigt wurde. Was hätte sie denn tun können, um vergewaltigt zu werden? Noch schwieriger sind natürlich Fälle von Vergewaltigungen innerhalb der NPA. Wir bestehen immer darauf, dass bei einer Vergewaltigung Frauen in der Untersuchungskommission sind. Es gab einmal einen Fall, als eine Frau anklagte, vergewaltigt geworden zu sein. Weil der Angeklagte bereits ein Offizier der NPA von mittlerem Rang war, entschied die Untersuchungskommission, dass der Mann zum Tod verurteilt wird durch Erschießung. Der Fall wurde weitergeführt in ein höheres Führungsgremium und dieses hielt das Urteil aufrecht. Aber das war nur möglich, weil in der Einheit, die diese Strafe empfohlen hat, viele Frauen waren. Noch Monate, nachdem das Urteil bereits vollstreckt war, gab es immer wieder Männer, die sich beschwerten und das Urteil in Frage stellten. Sie behaupteten, dass es gar keine Vergewaltigung war, dass die Frau sich dem Mann gegenüber einladend verhalten hat. Jedes Mal, wenn wir eine Sitzung hatten, wurde diese Frage wieder aufgeworfen. Sie kam immer von den Männern. Einige sagten sogar, sie kennen diese Frau. Sie hätte sie auch schon angemacht, etc. Aber wir sind einen langen Weg gegangen, bis wir über solche Sachen überhaupt sprechen konnten.
Kayo pa ang mga Maria Clara, mga huli at mga sisa, na di marunong na lumaban, kaapihay bakit iniluluha, mga babae, kayo pa'y sadyang mahina. Kayo pa ang mga Cinderella, na lalaki ang tanging pag-asa, kayo nga ba ang mga nena, hanap buhay ang pagpuputa, mga babae, kayo ba'y sadyang pangkama? Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Paano nahubog inyong isipan at tanggapin kayo'y mga libangan? Mga babae, ito nga ba'y kapalaran? Mayroong mga Gabriela, mga Teresa at tandang Sora, na di umasa sa luha't awa, sila'y nagsipag hawak ng sandata, nakilaban ang mitin ay lumaya. Bakit ba mayroong mga Lisa, mga Liliosa at mga Lorena, na di natakot makibaka at ngayon marami ang kasama, mga babae, ang mitin ay lumaya. Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Paano nahubog inyong isipan at tanggapin kayo'y mga libangan? Mga babae, ito nga ba'y kapalaran? Lorena, na di natakot makibaka at ngayon marami ang kasama, mga babae, ang mitin ay lumaya, mga babae, ang mitin ay lumaya.
Wir hörten die Frauensendung Hälfte des Äthers, diesmal über die philippinische Frauenorganisation Makibaka, die im Untergrund politisch aktiv ist. Die Sendung wird wiederholt am nächsten Sonntag um 16 Uhr. Aus dem Studio verabschieden sich Delia und Bianca, an der Technik Garo.
Radio Lora, wir kommen zur allwöchentlichen Frauen-Themensendung.
Wir reiten jetzt auf
Lora-Welle, die Hälfte des Äthers.
Come on, lesbians.
Hallo zusammen, es ist Zeit für das Lesmagazin Pandoras Box im Radio Lora auf 104,5 MHz.
Auf jetzt, ab geht's. Nehmt's die mal.
Montag, 13. Februar, es ist Punkt 6. Wir kommen zum Fraueninfo. Es ist Mitternacht. Zeit für die monatliche Lesbenachtsendung Mondvogel. Hallo zusammen, hier ist die Hälfte vom Äther mit der allmonatlichen Musiksendung. In den nächsten anderthalb Stunden gehört ihr ein Porträt. Schon wieder Montag, es ist genau 6 Uhr. Ich begrüße euch zur Frauenmorgensendung. Das und manchmal noch mehr ist das LoRa-Frauenprogramm.